Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber. Mein Name ist Jenny Jecke und ich sitze hier mit meinem Kollegen Jan-Felix Muttig. Wir sind beide Moviepiloten und Jan-Felix hat einen Streaming-Tipp zum Wochenende für euch HörerInnen da draußen mitgebracht. Und zwar Glengarry Glen Ross streamt bei Amazon Prime Video und auch bei dem kostenlosen Werbeangebot von Amazon. Also ihr müsst da nicht mal was bezahlen. Und falls ihr noch nie von Glengarry Glen Ross auch nur gehört habt und falls ihr da schon mal von gehört habt und euch noch nicht getraut habt, dann erwarte ich jetzt von Jan-Felix die allerbesten Argumente, das zu schauen. Kannst du mal kurz erklären, was das ist, Glengarry Glen Ross?
Ja, gern. Also es ist ursprünglich ein Theaterstück aus den 80ern von David Mamet, einem berühmten Theaterautor, aber auch Drehbuchautor und dann Regisseur, der hier quasi, also mit dem Film, so sein eigenes Theaterstück, das sehr erfolgreich am Broadway lief, verfilmt hat.
Er hat aber nicht Regie geführt.
Genau, er hat das Drehbuch geschrieben, verfilmt hat es James Foley, der unter anderem Vier gemacht hat mit Mark Wahlberg oder Auf kurze Distanz aus den 80ern. Generell kein Regisseur, der jetzt gerade sehr, sehr bekannt ist. Aber jedenfalls in dem Film und in dem Theaterstück geht es um zwei Tage im Leben von verschiedenen Immobilienmaklern, also Mitarbeitern einer Immobilienfirma, die gesagt bekommen, wenn sie in der nächsten Woche nicht abliefern, dann werden sie alle gefeuert. Und sie bekommen quasi immer irgendwelche Leads, also sie sollten Leute anrufen, das sind einfach Namen mit Telefonnummern drauf, und denen Grundstücke verkaufen. Diese Grundstücke heißen eben, ich glaube, Glengarry Highlands und Glen Ross Farm. Und danach ist quasi der Film und das Stück benannt. Und das Besondere an diesem Film ist, dass einfach die A-Riege Hollywoods da mitspielt. Also ein Ensemble der einige der besten Schauspieler, die sich überhaupt denken lassen. Al Pacino ist mit dabei, Jack Lemmon ist mit dabei, Kevin Spacey ist mit dabei, Jonathan Pryce. Habe ich Ed Harris schon genannt?
Nee, Alec Baldwin hat, glaube ich, eine Szene, oder?
Genau, so eine großartige Szene, muss man dazu sagen. Alan Arkin ist dabei. Und genau so ist der Film auch. Also der Film ist ein absoluter Schauspielfilm. Also es gibt einfach, jeder hat quasi so gefühlt, dass die Möglichkeit gehabt, sich da am Set auszubreiten und einfach irgendwie eine 20-Minuten-Szene zu spielen und die so zu spielen, wie es am besten gepasst hat. Und es macht einfach unglaublichen Spaß, sich 92 Minuten lang einen erstklassigen, in den meisten Fällen Oscar-Schauspieler nach dem anderen zu geben, der hier absolute Höchstleistung vollbringt. Und weil du es gerade angesprochen hast, also womit der Film fast schon anfängt, also es kommt irgendwie in den ersten, ich weiß nicht, 5 Minuten oder sowas, diese Szene ist Alec Baldwins mittlerweile sehr bekannt gewordene Ansprache an diese anderen Immobilienmakler, die ihn quasi klar machen soll, was ihnen jetzt bevorsteht. Und er ist halt quasi so ein bisschen so der, man könnte fast sagen, so der Auftragskiller, der von der Zentrale geschickt wurde in dieses Büro, um ihnen jetzt zu sagen, entweder ihr bringt hier in der nächsten Woche richtig Leistung oder ihr werdet alle gefeuert. Und zwar funktioniert das so, der Erste, der kriegt irgendwie noch für seine Mühen einen Cadillac Eldorado und der Zweite kriegt ein Set aus Steakmessern und der Dritte ist dann schon gefeuert und alle anderen natürlich auch. So. Und er vollführt es quasi in so einer, ich weiß gar nicht, wie lange die geht, 5-minütigen Ansprache, in denen er ihnen nochmal quasi die ganzen Statuten ihres Berufs vorliest und sie beleidigt und eine der berühmtesten Sätze, und damit fängt die Rede eigentlich auch an, ist, dass Jack Lemmon im Hintergrund sich gerade einen Kaffee machen will, während Alec Baldwins Figur gerade mit ihrer Rede anfängt und er meint dann so, also auf Englisch so, put the coffee down, coffee is for closers only, also stell den Kaffee wieder hin, Kaffee ist nur für diejenigen, die auch Verträge abschließen, so mit den Kunden.
Du hast ja schon Jack Lemmon erwähnt. Ich habe den Film auch gesehen, allerdings irgendwie vor 20 Jahren oder so. Ich habe ihn sehr stark so als heimlichen Hauptdarsteller auch des Films in Erinnerung. Und ich weiß noch, dass seine Figur sogar in den Simpsons vorkam. Also es gibt da auch so ein, so ein Verkäufer oder der ständig in einem neuen Job zu sehen ist und der aussieht wie Jack Lemmon in den ersten Staffeln. Magst du mal kurz erklären, was ihn ausmacht? Weil ich finde, also ich habe so in Erinnerung, dass er schon der ist, wo man sich irgendwie klammert, weil man irgendwie auch Sympathie mit ihm empfindet.
Also mit Jack Lemmon fängt die Geschichte so ein bisschen an. Also generell hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es gibt keinen wirklichen Hauptdarsteller, aber Jack Lemmon, da dringt man so ein bisschen unter die Oberfläche, weil er offensichtlich eine Tochter hat, die im Krankenhaus liegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Es wird auch nur so angedeutet in Telefongesprächen, die er dann führt. Und er ist generell am verzweifeltsten quasi bei der Sache, weil er braucht diesen Job, er braucht das Geld und er verhandelt auch quasi am händeringendsten um Dinge. Also es gibt eine Liste von Adressen, die besonders gewinnbringend sind, die werden aber verschlossen und er versucht dann mit seinem Büroleiter zu verhandeln, wie er an diese Adressen kommt und es geht bis dahin, dass er ihm irgendwie ins Auto folgt und dann mit ihm im Regen in diesem Auto sitzt und ihn anbettelt, dass er ihm doch diese Adressen geben soll und er gibt ihm irgendwie auch 20% von dem Ertrag und 50 pro Adresse und so weiter und so fort und er bettelt quasi richtig stark um diese Möglichkeit. Und er ist auch so ein bisschen die vielleicht tragischste Figur, weil er, es wird auch immer wieder gesagt, er war quasi so früher die Maschine, so der Levine the Machine, nennen sie ihn, glaube ich, der früher halt Verträge ohne Ende abschließen konnte. Und jetzt ist er aber alt und hat seit Monaten irgendwie keinen Abschluss mehr gemacht und droht jetzt quasi rausgeschmissen zu werden. Das heißt, ja, da sind quasi die emotionalen Potenziale so ein bisschen da. Da sind wir investiert in die Figur direkt. Ja.
Wie würdest du so die anderen beschreiben? Weil da treffen ja schon sehr unterschiedliche Charaktere aufeinander. Und ich glaube, da entsteht auch aus den Dialogen her so das Feuer.
Also ich glaube, ganz generell ist es einfach so, also was den Film auch irgendwie ausmacht und was auch Spaß macht, ist, dass keiner der Figuren besonders sympathisch ist. Es sind alles irgendwie, auf gut Deutsch gesagt, Arschlöcher. Aber in unterschiedlichen Schattierungen. Ed Harris' Figur ist, Moss heißt er, ist quasi ein Choleriker und ein sehr manipulativer Typ. Also wirklich, wirklich ein Schwein, das dann auch versucht, einen anderen Kollegen zu überreden, diese Adressen zu stehlen, also einzubrechen im eigenen Büro und ihn dann versucht zu erpressen, als er versucht, sich aus der Nummer wieder rauszuwinden. Al Pacino ist quasi wie so eine Art Philosoph und oder gibt sich wie so eine Art Philosoph und Menschenfreund, der sozusagen seine Abschlüsse dadurch macht, dass er Leute bequatscht in Bars im Prinzip, aber auf eine Art und Weise, die ihnen quasi zu vermitteln versucht, auf so eine intellektuelle Art, dass das der nächste große Schritt in ihrem Leben ist, dass sie jetzt seine Grundstücke kaufen. Und er ist tatsächlich auch jemand, der sich für seine Mitarbeiter interessiert, aber er ist natürlich am Ende trotzdem jemand, der versucht, andere Leute übers Ohr zu hauen mit genau dieser Art, mit dieser Herzlichkeit oder diesem philosophischen Versprechen, das er dann irgendwie macht. Alan Arkin ist für mich irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, der ist so der Tattergreis in der Runde. Man hat immer so das Gefühl, man weiß nicht genau, was er überhaupt tut.
Ist er so wie ein Little Miss Sunshine?
Ja, genau so ist er tatsächlich. Also er ist einfach so, er weiß gar nicht, was um ihn herum irgendwie so passiert, gefühlt. Er kann auch irgendwie keine Abschlüsse machen und er lässt sich auch quasi von Ed Harris' Figur dann irgendwie so reinquatschen, dann da vielleicht irgendeinen Einbruch zu begehen. Kevin Spacey ist der Büroleiter, der aber so ein Company Man ist, also quasi eiskalt, so ein bisschen so eine Fassade. Man weiß, er hat auch irgendwie Familie und versucht nur über die Runden zu kommen, aber gleichzeitig fühlt er sich seinen Angestellten auch in keinster Weise verpflichtet. Also er wirft die auch unter den Bus, wenn es sein muss. Wen haben wir vergessen?
Ich glaube, das sind schon die wichtigsten, die man so kennen sollte. Nun klingt das natürlich alles so ein bisschen misanthropisch vielleicht auch. Was war denn so das, was dich dann wirklich bei Laune gehalten hat und was dann vielleicht auch ZuhörerInnen an ihrem verregneten Oktober- oder Novemberwochenende bei Laune halten könnte? Warum sollen sie Zeit mit diesen Menschen verbringen?
Na, also irgendwie, für mich war es einfach faszinierend, diesen Schauspielern zuzuschauen. Das Drehbuch ist unfassbar gut. Also die Dialoge sind so gut geschrieben, wie man es nur irgendwo finden kann. Und diesen verschiedenen Charakteren zu folgen, in diesen wirklich geschliffenen Dialogen, die gar nicht straffer inszeniert sein könnten, ist einfach unfassbar unterhaltsam. Also das habe ich bei fast keinem Film da draußen irgendwie erlebt, dass man wirklich so aufgrund des Schauspiels so gebannt ist über anderthalb Stunden. Also diese Salesman-Rede von Alec Baldwin am Anfang, wo er das alles irgendwie so runterrattert, oder Al Pacino, der in einer Bar sitzt und Jonathan Pryce belabert, dass er ihm doch was abkaufen soll und daraus so eine ganze Ethik macht, und diese ganzen kleinen Gesten und Mimiken, die die Schauspieler dann irgendwie haben, die machen das absolut großartig. Und man hat so, also es ist irgendwie auch eine besondere Atmosphäre. Es fühlt sich eher an wie ein Theaterstück tatsächlich, weil es wird nicht groß irgendwie über die Kamera inszeniert oder sowas. Aber es hat schon irgendwie so was Tragisches, Endzeitliches fast irgendwie. Und gleichzeitig irgendwie auch was Lustiges, weil die Figuren halt, ja, solche fast schon Karikaturen sind.
Was mich noch neugierig macht, weil ich habe ihn damals schon sehr gemocht, aber das war so Anfang der 2000er, wo auch so diese Vertreter, nenne ich es mal, Figuren, auch aus Tod eines Handlungsreisenden oder so, glaube ich, noch ein bisschen alltäglicher waren, so ein Popkulturprodukt. Das Internet war da nicht so relevant. So. Was denn so dein Eindruck, wie der Film jetzt gealtert ist? Vielleicht auch in seiner Darstellung von diesem, ja, sag ich mal, wirtschaftlichen und finanziellen Druck, der diesen Verkäuferfiguren auflastet. Ist das immer noch was irgendwas über unsere Gegenwart vielleicht auch aussagt?
Nicht in dieser ökonomischen Art. Also weil dieser Beruf, glaube ich, also der existiert so mit Sicherheit nicht mehr. Also quasi Vertreter Immobilien an die Menschen bringen müssen und dafür halt irgendwie so diese Calls machen, und sie haben diese Leads, die irgendwie Adressen auf kleinen Papierkärtchen sind, und sie gehen immer noch selbst raus und schmeißen sich in ihren Trenchcoat und laufen dann da rum. Das funktioniert so, glaube ich, nicht mehr. Das heißt, so irgendwie diese Jobgrundlage, die gibt es quasi nicht mehr. Also die ist keine relevante Grundlage mehr, um über unsere gegenwärtige Gesellschaft oder über den Jobmarkt zu sprechen. Aber ich finde schon, dass da so Sachen verhandelt werden wie Moral oder auch Männlichkeit, die schon sehr relevante Aussagen treffen. Also dieses, wen schmeißt man als erstes irgendwie unter den Bus, wenn es eng wird? Wer ist Opportunist und wer nicht, und was sind Menschen bereit zu tun, um ihre Haut zu retten? Und gleichzeitig ist das Ganze irgendwie so ein bisschen, das finde ich eigentlich das wirklich Spannende daran, aber das habe ich dann auch erst so mit der Zeit gemerkt, dass es im Grunde genommen geht es auch gar nicht so richtig, habe ich so das Gefühl, um diese Verkaufstypen, sondern es ist im Prinzip so eine Ausrede fürs Schauspiel. Also eigentlich so diese ganze, einen Verkäufer zu spielen, bedeutet, selbst einen Schauspieler zu spielen, weil quasi die Momente, wo er in der Lage ist, irgendwelchen wildfremden, arglosen Menschen irgendwas zu verkaufen, natürlich bedeutet, dass er sich besonders gut in Szene gesetzt hat, sprich geschauspielert hat. Und genau das, darum geht es so ein bisschen in dem Film, habe ich so das Gefühl. Genau, ich finde aber genau das, dass man an diesen verschiedenen Menschentypen Spaß hat, und diese Menschentypen bleiben auch relevant, würde ich sagen. Das könnte jetzt bei Online-Marketing in so einem Büro, könnte das, glaube ich, genauso vorkommen.
Dann würde ich sagen, klare Empfehlung deinerseits?
Auf jeden Fall, ja.
Ich finde es auf jeden Fall cool, dass du den Film mitgebracht hast, weil ich zufällig Anfang des Jahres wieder an Glengarry Glen Ross denken müssen, weil da am Broadway ein Revival des Stücks von David Mamet produziert wurde, ist leider schon vorbei, falls ihr gerade eure Tickets buchen wollt. Es ging von März bis Juni, und nur um das kurz zu sagen, die Jack Lemmon-Rolle wurde von Bob Odenkirk gespielt, aus Better Call Saul. Bill Burr war dabei, Kieran Culkin, Michael McKean, also ein Who der weißen Männer in den USA gerade sozusagen. Also Broadway habt ihr leider verpasst, oder ihr wart glücklich und habt es gesehen. Ihr habt aber jetzt gerade Gelegenheit, dank des Tipps von Jan Felix, die erste gefeierte Kinoverfilmung zu sehen von 1992. Glengarry Glen Ross streamt, wie gesagt, in Deutschland bei Prime Video im Abo, in der Werbeversion der kostenlosen bei Amazon. Mir bleibt nichts weiter zu sagen, außer schaut den Film. Und vielen Dank, Jan Felix, für den Tipp. Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und streamt was Schönes.